Zur Erklärung, ich las aus dem Römerbrief zuerst aus Kapitel 1, die Verse 1 und 5 und danach aus dem letzten Kapitel, die Verse 25 und 26. Wir gehen weiter mit diesem Gedanken des Weitergebens zum ersten Brief des Paulus an Timotheus. Den dürfen wir aufschlagen. 1. Timotheus 1. Erster Brief an Timotheus, Kapitel 1. Paulus, Apostel, Gesandter, Beauftragter Jesu Christi, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters. Das heißt, seine Apostolizität steht im Zeichen des Retterwillens Gottes. Weil Gott Menschen retten wollte, hat er einen Menschen beauftragt, die Botschaft Jesu Christi weiterzusagen. Und des Herrn Jesus Christus, das heißt nach ausdrücklichem Befehl des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung, Timotheus, echtem Kind im Glauben. Und jetzt kommt eine außergewöhnliche Anrede. Die Verse 2 Mitte bis Ende Vers 4 sind ein durchgehender Satz. Es sei denn, mit Vers 3 ein unvollständiger Satz beginnen sollte, was nicht ausgeschlossen wäre. Aber das nennt man im Griechischen ein Anakolut, ein unvollständiger Satz sollte nicht vom Leser angenommen werden, bis es notwendig ist, und es ist hier nicht notwendig. Also, es ist besser, zwei Mitte bis Ende 4 als einen durchgehenden Satz zu betrachten. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, so wie. Dieser Wunsch, dieses Gebet in dritter Person, wird dem Timotheus weitergegeben, so wie, Zitat, ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben. So wünsche ich dir Gnade. Für diesen Auftrag braucht es besondere Gnade, ja, Barmherzigkeit und Friede von Gott. Damit du einige anweisen möchtest, nicht gebieten, anweisen. Das Wort für gebieten ist ein anderes griechisches Wort. Es geht nicht um das Gesetz, es geht nicht um ein besonderes Gebot, es geht um eine Anweisung als Auftrag. Anweisen möchtest, dasselbe Wort haben wir in Vers 5. Als Nomen, als Hauptwort. Das Ziel der Anweisung ist Liebe, nicht das Ziel des Gebotes, nicht das Ziel des Gesetzes, sondern das Ziel des Auftrages am Evangelium. Dieser Gedanke beherrscht das ganze erste Kapitel. Wir haben das Wort wieder in Vers 18. Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus. Gemäß den vorangehenden Prophezeiungen und so weiter. Was geschieht hier, um es kurz zu fassen? Vers 1. Jesus Christus beauftragt Paulus. Aber wer hat Jesus Christus beauftragt? Gott. Nach ausdrücklichem Befehl Gottes. Gott, Jesus Christus, Paulus, Timotheus. Die Gemeinde in Ephesus. Aber dort in der Gemeinde sind es einige, die lehren. Damit du einige anweisen möchtest, nicht anderes zu lehren. Anderes als was? Als das Evangelium von Paulus. Oder überhaupt das Evangelium von Jesus Christus. Es geht um den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Und das Ziel dieser Anweisung. Das heißt, aller Reich Gottes Arbeit ist Liebe. so wie es überhaupt immer im Alten Testament gewesen war. Die 10 Gebote: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Das Evangelium hat kein anderes Ziel als das Gesetz, nämlich, dass Gott durch Liebe geehrt wird. Und diese Liebe überströmt in der gegenseitigen Begegnung im Volke Gottes. Damit Gott zu Hause ist in seinem Volk. Das ist also der Auftrag am Evangelium. Er wird weitergegeben, weitergereicht. Er bleibt nicht stehen. Ein anderes Beispiel, 2. Timotheus. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir hörtest, und was war das? Das Evangelium, aber das Evangelium wird Auftrag. Das Evangelium wird zu Gebot, zum Auftrag. Was du von mir hörtest im Beisein vieler Zeugen, das vertraue du treuen Menschen an, solchen, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren. Es soll weitergereicht werden und weiter von Generation zu Generation. Titus 1. Titus. Paulus, leibeigener Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Erwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt, auf Hoffnung ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor undenklichen Zeiten versprach, aber er offenbarte sein Wort zu seinen rechten Zeiten in Verkündigung, mit der ich betraut wurde, nach ausdrücklichem Befehl Gottes unseres Retters. Titus. Gott beauftragt Jesus, Jesus beauftragt Paulus, Paulus beauftragt Titus und Titus, Vers 5. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück. Dieser Vers beherrscht den ganzen Brief. Aus diesem Grunde, hier wird die Aufgabe des Titus angegeben. Mit diesem Brief wird Titus an diese Aufgabe erinnert. Sie wurde ihm gegeben, bevor sie sich trennten. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damals, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete, wenn einer unanklagbar ist, Mann einer Frau und so weiter, Vers 7, denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unanklagbar zu sein. Titus hat die Aufgabe, Älteste dort einzusetzen, wo der Heilige Geist sie vorbereitet hat, nicht unter jedem Umstand. Gemeinden brauchen nicht Älteste, in dem Sinne, dass sie haben müssten. Paulus lehrt in der Apostelgeschichte 20, dass der Heilige, ich denke, es ist in Vers 28, seid Aufseher oder Hirten für die Gemeinde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern einsetzte. Es ist der Heilige Geist, der Älteste macht. Durch Begabung mit Gnadengaben, durch Heiligung, Heranbildung in der Heiligung, in der Reife, Charakterreife. Das sind die zwei Kardinalvoraussetzungen. Wo diese Voraussetzungen nicht vorhanden sind, darf der Mensch Gott nicht vorgreifen und Älteste wählen oder einsetzen. Paulus sagt zu Timotheus, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und Älteste einsetzen möchtest, wenn jemand vorbereitet ist, wenn er sich zeigt, dass er die Qualifikationen hat. Warum? Weil ein Ältester ein Verantwortlicher ist. von Gott zum Haushalter gedacht, Vers 7. Denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unanklagbar zu sein. Er ist Verwalter des Evangeliums. Er sagt es der Gemeinde weiter. Dies ist die Hauptaufgabe des Titus, also dort nach Leitung zu schauen, aber nicht nur sie einzusetzen, wenn Voraussetzungen da sind, sondern desbezüglich auch zu lehren. Beachten wir, wie es in Vers 9 heißt. Der Satz geht weiter, er begann in Vers 5, er geht weiter bis Ende Vers 11, denke ich, ist alles ein Satz. Noch einmal Vers 5, damit du Älteste einsetzen möchtest. Vers 6 Anfang, wenn einer unklagbar ist. Und dann kommen die Voraussetzungen. Vers 9, einer unter anderem, einer, der sich an das treue Wort der Lehre hält. Damit er, der Älteste, in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann. Jetzt kommt die Begründung, denn es sind viele, die anderes lehren, wie er das im ersten Brief an Timotheus geschrieben hatte. Und darüber lässt er sich jetzt etwas aus oder beschreibt er etwas. Und in Vers 12 und 13 spricht er dann von dem, dass Titus anlässlich dieser Sache zu sagen hat. Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grunde weise sie mit Schärfe zurecht. Jetzt spricht er Titus selbst an. Bis Vers 11 hatte er über die Ältesten gesprochen. Du sollst Älteste einsetzen, wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen. Und dann spricht er über Voraussetzungen der Ältesten ab bis Ende Vers 11. Ab Vers 13, Vers 12 bereitet vor Vers 13, ab Vers 13 spricht er dann wieder über das, was Titus sagen soll. Aber der ganze Text wird fortgesetzt. Das heißt, es hat immer noch mit den Ältesten zu tun. Was Titus lehrt, ist Vorbild für die Ältesten. So wie er spricht, sollen sie sprechen. Der ganze Brief ist Stütze des Titus, wenn er zu den Ältesten und der Gemeinde spricht. Er kann ihn vorweisen, wenn sie Fragen an ihn haben. Wieso, wieso? Dann kann er den Brief vorweisen. Das zeigt der letzte Vers des Briefes. Aber jetzt inzwischen, Kapitel 2, Vers 1. Rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Der Lehre, an die der Älteste sich zu halten hat. Vers 9, Kapitel 1. Einer, der sich an das treue Wort der Lehre hält. Und an Titus soll er ein Beispiel nehmen. Kapitel 2, Vers 1. Rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Und dann werden Einzelheiten genannt. Und das sollen die Älteste im Sinn behalten. Vers 6, desgleichen die jüngeren Männer und so weiter. Und das geht dann so weiter. Mit Vers 6 beginnt ein Satz, der eigentlich bis zu Ende Vers 14 geht. Vers 9 ist noch die Fortsetzung, desgleichen die Sklaven oder die Sklaven rufe ebenfalls auf, sich den eigenen Herren zu unterordnen und so weiter. Vers 11 setzt diesen Satz fort, denn, mit Begründung, denn es erschien die Gnade Gottes, die Rettung ist für alle Menschen. Hier haben wir plötzlich ein Evangeliumswort. Mitten in diesen Aufforderungen haben wir eine gute Botschaft, ein Evangeliumswort. Denn die Anweisungen des Paulus an Titus fußen im Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur gute Nachricht, sondern gutes Gebot. Es zeigt Menschen, wie sie zu leben haben, macht Paulus hier deutlich. Und dann geht es weiter bis Ende Vers 14. Vers 15 jetzt wieder. Dieses rede, Ausrufezeichen, und rufe auf, Ausrufezeichen, und weise zurecht mit allem fordernden Nachdruck. Evangelium fordert. Ist nicht nur schönes, frohmachendes Wort, das man entgegennimmt, und dann sich darüber und darin sonnt, sondern es wird zum Auftrag, zum Reden und zum Handeln. Erinnere sie, sagt der Kapitel 3, Vers 1. Und dann am Ende, 3, Vers 15, Alle, die bei mir sind, grüßen dich. Grüße die, die uns im Glauben lieben. Und jetzt das Letzte. Die Gnade sei nicht mit dir. Der Brief ist an Titus gerichtet. Aber hier wird deutlich, dass er für alle ist, mit denen Titus zu tun hat. Für alle Christen auf Kreta. Die Gnade sei mit euch allen. In selbstverständlichster Weise macht Paulus hier deutlich, in diesem Grußwort, was ich dir sage, reiche weiter, damit es weitergereicht werden kann, damit es wieder weitergegeben werden kann und so weiter. Das ist eingebaut in die Redeweise der Heiligen Schrift. Also, wir kommen zurück zu Matthäus 28. Jesus hat seinen Aposteln befohlen, seine Botschaft weiterzusagen. Aber das impliziert, das heißt, das beinhaltet, dass sie es weitergeben an solche, die es weitergeben werden. Die Verkündigung des Evangeliums in der Welt und in der Gemeinde im Besonderen schließt in sich die Anleitung weiterer Verkündiger, sodass die Gemeinde imstande ist, es immer weiter zu sagen. Die Gemeinde ist der Ort, in der Menschen angeleitet werden zum Weitersagen. Was Jesus also verkündet hat, ist für alle seine Nachfolger, nicht nur für spezielle Apostel. Das heißt, in den Worten Jesu ist jeder von uns bis heute angesprochen. Das habe ich versucht, mit diesen Texten klarzumachen. Aus Worten der Apostel. Jetzt ein weiteres in Bezug auf diesen Punkt, dass jeder in Gemeindeangelegenheiten angesprochen ist. Jeder von uns. Und deshalb hat jeder von uns die Möglichkeit, nicht nur die Leitung der Gemeinde Jesu, sondern jeder von uns hat die Möglichkeit, den Weg der Gemeinde Jesu zu bestimmen, mitzubestimmen. Jeder von uns ist in diesem Sinne ein mitbestimmender Faktor zum Segen der ganzen Gemeinde. Das ergeht auch aus den Schriften der Apostel. Ich betone jetzt etwas anderes aus den Briefen. Der Christ ist Empfänger von apostolischen und prophetischen Schriften. Und die meisten neutestamentlichen Briefe und Schriften sind an Christen schlechthin gerichtet, nicht an spezielle Personen. In einzelnen Fällen ja, wie Titus und Timotheus. Aber im Allgemeinen sind die Briefe an alle Christen in den Gemeinden gerichtet. Nehmen wir zum Beispiel Römer Kapitel 1 noch einmal. Paulus, leibeigener Knecht Jesu Christi, gerufener Apostel, Vers 6. Unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. An die schreibt er, jeder Christ in Rom ist angesprochen im Römerbrief. Was der Römerbrief enthält, wird Verantwortung jedes Christen in Rom. 1. Korinther 1. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Sosthenes der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den gerufenen Heiligen, also allen Christen in der Gemeinde dort, samt allen, die an jedem Ort, jedem, wo immer sich Christen befinden, an ihrem wie an unserem den Namen unseres Herrn anrufen, Jesus Christus. Wer ist im ersten Korintherbrief angesprochen? Jeder Christ in Korinth. Jeder Christ überhaupt, an jedem Ort. Und dieser Brief ist aufgehoben worden, sodass jeder von uns seinen Namen eintragen kann. Der ist an mich gerichtet. Ich bin verantwortlich für das Empfangen und Weitergeben des ersten Korintherbriefes. Und so geht es weiter. Der Epheserbrief ist nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, sondern wenn man das den ganzen Zusammenhang genau studiert, scheint es so zu sein, dass dieser Brief ein Rundbrief war für alle Christen in der ganzen Umgebung. Ein gutes Beispiel für diese Wahrheit haben wir am Ende des 1. Thessalonicher Briefes. Dort möchte ich Vers 27 lesen. 1. Thessalonicher 5. Ich beschwöre euch, jeden Christen in Thessalonich, und verpflichte euch auf den Herrn, den Brief vor allen heiligen Brüdern lesen zu lassen. Wo es echte Christen hat, da setze man sie in Kenntnis. Denn alle Christen unter euch sind verantwortlich für mein Schreiben. Ich habe es euch weitergegeben. Ihr seid jetzt mit diesem Schreiben betraut. Nehmt es in Empfang, sorgt dafür, dass es ernst genommen wird. Gebt es weiter. Die Gemeindebriefe des Neuen Testamentes waren an jeden Gläubigen gerichtet, nicht nur an die Gemeindeleitung. Und jeder Gläubige war für die Durchführung sämtlicher Anweisungen verantwortlich. Selbst die 7 Sendschreiben, die an 7 Einzelpersonen adressiert waren, galten allen. Alle 7 Sendschreiben galten im Grunde allen in allen 7 Gemeinden. Übrigens, die Lehre, dass wir hier 7 Epochen der Kirchengeschichte hätten, ist gesponnen. Ich denke nicht, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Denn weder die Bibel, weder der Text, nichts in Offenbarung 2 und 3, nichts, und auch die Kirchengeschichte liefert irgendwelchen Anlass zu dieser Theorie. Das hat jemand sich einmal erdacht und das wird weitergegeben als biblische Lehre. Und es wäre einmal Zeit, dass dieses über Bord geworfen werde. Denn damit wird uns eine ganze Menge von Gottes Wort genommen. Was Jesus hier lehrt, und dieses ist Diktat, gegen Ende, Vers 17 in Kapitel 1, bis Ende Kapitel 3 in der Offenbarung, ist reines Diktat an Johannes. 7 Briefe unter anderem werden diktiert. Und alles in diesen Briefen ist erstens, oder jeder Brief ist gerichtet an eine Person in der Gemeinde. Aber jeder Brief ist zudem an die spezielle Gemeinde gerichtet. Als kleines Beispiel, wie irrig diese Lehre ist, die ich eben erwähnt habe. Erstens spricht man davon oder weiß man, dass diese 7 Briefe an sehr verschiedene Gemeinden gerichtet waren. Und der Inhalt ist verschieden. Der Brief an Ephesus zum Beispiel ist an Ephesus gerichtet. Jetzt aber kehrt man die Sache um und sagt, dass dieser Brief an Ephesus die ganze neutestamentliche Gemeinde darstelle. Und der zweite Brief an die nächste Schicht oder Zeitepoche gerichtet wäre. Da verallgemeinert man, mit anderen Worten, die 6 Briefe nach dem ersten, der an Ephesus gerichtet wird, werden jetzt in die Kategorie vom ersten hineingenommen und werden nichtssagend. Denn die waren doch neutestamentliche Gemeinde jener Zeit. Kurz mit einmal werden die 6 Briefe weggewischt. Und der erste Brief an Ephesus wird so, man geht mit ihm um, als wäre das jetzt neutestamentliche Gemeinde. Das Wort Jesu an die neutestamentliche Gemeinde. Wo bleiben dann die anderen 6 Briefe? Alle 6 oder jedes der 7 ist an spezielle Situation gerichtet. Aber zudem sind alle Briefe für alle Gemeinden. Was der Geist sagt, das sagt er allen Gemeinden. Und das wiederholt Jesus. Und zudem sagt noch Jesus, ein weiter, wir haben eine ganze Liste von Adressaten, die man sammeln kann, an wen Jesus hier dieses Wort richtet. Erstens an den Vorsitzenden der Gemeinde, dann an die Gemeinde schlechthin, dann an alle Gemeinden, dann an alle Christen überhaupt in jener Zeit, dann an alle Christen jederzeit, bis ich komme, heißt es. Hier haben wir Worte, die an uns gerichtet sind. Und wir haben jedes Wort ernst zu nehmen. Lassen wir nichts unter den Tisch fallen und schon gar nicht unter den Teppich wischen. Jesu Wort will ernst genommen werden. Jesu Worte sind an uns gerichtet. Und wir sollten Gottes Wort ernst nehmen. Alle 7 Sendschreiben, die an 7 Einzelpersonen adressiert waren, galten allen. Alle 7 Schreiben galten im Grunde allen in allen 7 Gemeinden. Was der Geist sagt, das sagt er allen. Oder nehmen wir Philipper 2, Vers 15 und 16. Da halten wir eine Fackel in der dunklen Nacht, das Evangelium, das Wort Gottes. Jeder Christ soll ein Darhalter sein, der Fackel des Evangeliums. Jeder Christ ist dazu gerufen, weil er angesprochen ist. Der Philipperbrief ist an jeden Christen in Philippi geschrieben. Insonderheit dann noch sind die Leitenden adressiert und auch die Diakonen angesprochen. In 1. Timotheus 3, Vers 15 nennt Paulus die Gemeinde einen Pfeiler der Wahrheit. Wie diese Pfeiler hier dazu beitragen, dass die Decke getragen wird, so ist die Gemeinde Jesu Pfeiler. Sie trägt die Wahrheit und hält sie da gleichsam in dieser dunklen Welt. Hier ist die Wahrheit. Wir sind verantwortlich dafür, dass sie auch, dass das Wort Gottes bewahrt bleibt, dass es überhaupt Bibeln gibt, dass es gute Bibeln gibt, genaue Übersetzungen gibt und dass dieses Wort weitergesagt wird, weitergelehrt und weiter verkündet wird, so wie es gerade notwendig ist. Die ganze Schrift ist der ganzen Gemeinde anvertraut, so wie Israel einmal anvertraut war oder betraut war mit dem Wort Gottes. Römer Kapitel 3, Vers 2, da schreibt Paulus, er fragt, was ist der Vorteil des Juden? Vers 2, viel in jeder Hinsicht, denn ihnen wurden erstens die Worte Gottes anvertraut. Und jetzt bedenken wir, Israel ist ein Volk mit Mittlern. Israel hat einen ganzen Stamm, der Mittlerdienst tut. In diesem Stamm hat es noch mal einmal ausgewählte Personen, die in Sonderheit Mittlerdienst tun. Das heißt, sie vertreten das Volk und tun Dienst für das Volk. Und dennoch kann Gott sagen, das Wort Gottes ist ganz Israel anvertraut. Jeder Jude, jeder Nachkomme Jakobs ist anvertraut oder betraut worden mit dem Wort Gottes. Wie viel mehr nicht die Gemeinde Jesu, die nur einen Mittler hat, Jesus Christus, wo jeder von uns ein Priester ist. Wir sind verantwortlich für das, was Gott gesagt hat. Wir kommen zu einem 7. Grund dafür, dass es für den Christen möglich ist, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde Jesu. Als Glied am Leibe Christi trägt er solche Verantwortung. Als Glied am Leibe Jesu Christi. Wir haben in einem 6. Punkt gesprochen, dass er angesprochen wird, wenn die Schrift spricht. Jetzt denken wir an die Leibhaftigkeit des Volkes Gottes. Und dieses Bild des Leibes bringt zum Ausdruck die Verantwortung jedes Gliedes an diesem Leib. Die Leibhaftigkeit der Gemeinde bringt es mit sich, dass jeder Christ Verantwortung trägt an diesem Leibe. Zuerst Römer 12, Vers 5. Römer 12, Vers 5. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne Glieder voneinander. Was heißt Glieder voneinander? Wir sind zusammengewachsen, zusammengeschlossen. Glieder voneinander heißt Glieder des anderen oder der anderen. Jeder trägt also Verantwortung für andere um ihn her, wie die Glieder am Leibe. Jedes eine Aufgabe hat an anderen. Oder 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Die Verse 18 bis 25. Erster Korinther 12, 18. Nun hat Gott aber die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er wollte. Keiner von uns bestimmt seinen Platz in der Gemeinde Jesu. Er ist ihm gesetzt. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Aber nun sind es in der Tat viele Glieder, aber es ist ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Mit anderen Worten, die Hand hat einen Auftrag am Auge. Die Tatsache, dass beide Glieder sind am Leibe, bringt es mit sich, dass ein Glied für das andere sorgt. Die Hand hat einen Auftrag am Auge, das Auge braucht die Hand und deshalb hat die Hand dem Auge zu dienen. Umgekehrt braucht auch die Hand das Auge. Oder wiederum, der Kopf zu den Füßen. Ich brauche euch nicht. Nun, das wäre Unsinn natürlich. Oder umgekehrt, der Kopf braucht die Füße und die Füße brauchen den Kopf. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Alles ist notwendig, sogar der Schwächste ist notwendig. Ich brauche ihn. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein scheinen, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre und unsere Nichtanständigen haben also reichlicher Wohlanständigkeit. Aber unsere Wohlanständigen bedürfen es nicht. Gott setzte jedoch den Leib zusammen, wodurch er den Dürftigen reichlichere Ehre gab, damit kein Zwiespalt im Leibe sei. Ich denke gerade an das furchtbar klingende Wort eines Gemeindeleiters, den ich besuchte. Ich wollte ihn kennenlernen, seine Gemeinde. Und als ich in der Gegend war, habe ich mich mit ihm getroffen. Und er hat erzählt aus seiner Gemeinde, wie man es so mache. Unter anderem sagt er, wenn es jemandem nicht passt, dann soll er eine andere Gemeinde suchen. Furchtbar. Es gibt keine andere Gemeinde. Es gibt keine andere. Es gibt nur eine Gemeinde. Wo soll er hin? Ich kann in jede Gemeinde kommen, die hier heute Morgen vertreten ist, und habe ein vollkommenes Recht zu sagen, ich bin Mitglied eurer Gemeinde. Wir haben ein sehr schönes Bild von der Gemeinde Jesu im römischen Imperium. Das römische Imperium war die Bürgerschaft der Stadt Roms erweitert. Die Stadt Rom erweitert ihre Grenzen, bis es zu einem großen Imperium wird. Und wenn man Mitglied wird, Bürger wird dieses Reiches, ist man ein Bürger der Stadt Rom. Und wenn ein solcher Bürger in Philippi wohnt, und er reist geschäftlich nach Spanien und hat Gelegenheit dort, die Gemeindeversammlung irgendeiner Stadt dort zu besuchen, dann hat er ein vollkommenes Recht, dort mitzusitzen und zu sprechen. Denn er ist mit diesen Bürger der Stadt Roms. Es gibt nicht spezielle Mitgliedschaften in den Städten. Alles ist eine große Mitgliedschaft. Und so ist es mit der Gemeinde Jesu Christi. Die ganze Gemeinde ist eine Gemeinde. Und wir sind alle Glieder voneinander. Und es gibt das gibt es nicht, wie ich kürzlich hörte, von jemandem, ja, der ist noch nicht in der Gemeinde. Aber er ist Christ. Diese Spaltung kennt die Bibel nicht. Lesen Sie die Apostelgeschichte. Dort werden die Begriffe Gemeinde und Jünger ausgewechselt, ohne weiteres. Jünger sind die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Schar der Jünger. Sobald jemand Christ ist, ist er Gemeinde. Ja. Wenn Paulus und Barnabas durch die Tore von Antiochien, Pisidien, ich denke, es ist in Pisidien, schreiten, ist sofort Gemeinde Jesu in Antiochien. Diese zwei Christen sind die Gemeinde Jesu dort. Und mit der Bekehrung des Erstnächsten ist die Gemeinde in Antiochien angewachsen auf 3 Personen. Es gibt keine Gemeindegründung in der Heiligen Schrift. Sie kennt das nicht. Es gibt keine Gemeindeorganisation oder Organisieren. Es gibt kein Werden der Gemeinde Jesu an einem Ort, vom Hauskreis zur Gemeinde. Es sollte uns einmal bewusst werden, dass wenn die Bibel von Gemeinde spricht, dann spricht sie nicht von einem Verein, auch nicht einem christlichsten oder heiligsten Verein. Überhaupt keine Organisation in diesem Sinne. Sie spricht von Menschen. Und jeder von uns ist da angesprochen wie ein Glied am Leibe Jesu Christi. Paulus gebraucht dieses Bild nicht umsonst. Jeder Christ ist ein Glied an der Gemeinde Jesu und damit ist jeder Christ in Korinth angesprochen. Es wird nicht getrennt zwischen Gemeinde und Christenschar in Korinth. Paulus erwartet, wie in Thessalonich, dass dieser Brief an jeden Christen gelangt, egal wo er ist, wie er aussieht. In den meisten Fällen ist er dann sofort auch getauft worden. Also, jedes Glied ist gemeint, wenn Paulus hier schreibt. Noch einmal, wir sind in 1. Korinther 12, ja, Vers 25. Damit kein Zwiespalt im Leibe sei. Kein Zwiespalt. Sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Jeder sorgt gleich für den anderen. Oh, das schenke der Herr uns. Ich hatte einmal vor Ältesten zu sprechen, in einem Ältestenkreis. Und habe dann versucht zu zeigen, wofür wen ein Ältester verantwortlich ist. Es wurde mir nicht abgenommen. Die strenge, vereinsartige Schau der Gemeinde wurde festgehalten. Ich habe gesagt, ein Ältester ist verantwortlich für die Christen, die Gott ihm in den Weg bringt, ob er zu seiner Gemeinde gehört oder nicht. Ich habe jetzt nicht biblische Sprache geführt, ja, aber ich habe Sprache geführt, die heute gebraucht wird, damit es einmal klar wird. Wenn die Person nebenan Christin ist oder Christ, er ist Christ, Frau oder Mann, aber geht nicht gleichsam in meine Gemeinde, ist er mein Nachbar und nach Möglichkeit habe ich dafür zu sorgen, dass er in Christus wächst. Wir haben aus der Gemeinde Jesu Organisation gemacht, nach fleischlicher Art, nach weltlichem Bild. Das ist nicht das Bild der Gemeinde Jesu. Das Bild der Gemeinde Jesu ist Leib, Volk, ja, Lebendigkeit. Die Bibel ist personorientiert, nicht dingorientiert. Gott ist eine Person, keine Sache. Eine weitere Stelle, Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, Vers 16. Dies ist der letzte Abschnitt eines längeren Satzes, der mit Vers 11 begann. Wir steigen also ein im Fluss eines Satzes. Von dem aus, das heißt von Christus aus, der ganze Leib, niemand ausgeschlossen, wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk. Was ist ein Gelenk? Das Gelenk ist der Ort der Begegnung zwischen zwei Gliedern. Neben wem sitzen Sie? Der Raum dazwischen ist Gelenk. Jeder von uns hat Aufgabe am Nächsten, so wie der Herr Türen öffnet. Von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk als ein Darreichendes über die Gelenke. In der Begegnung reicht man da ein Glied dem anderen nach dem Wirken eines Teils in Maß. Jedes Glied hat ein Maß von Wirkungsmöglichkeit. Diese Wirkungsmöglichkeit ist nicht dieselbe, aber nach dem Maße eines jeden Teils sich das Wachstum des Leibes bewirkt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Und damit sind wir schon beim speziellen Aspekt dieser Verantwortung der Glieder füreinander. Ich habe versucht zu betonen, dass jedes Glied Verantwortung trägt. Für was? Einmal für das Wachstum. Jeder Gläubige bestimmt in einem Maße, und das Maß ist verschieden, das Wachstum eines anderen oder anderer Glieder am Leibe Jesu. In Vers 12 in Epheser 4 lesen wir, zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. Jeder Christ trägt bei zum Bau oder Abbau anderer. Wie der Aufbau aussehen kann, lasen wir eben Vers 16. Der ganze Leib bewirkt das Wachstum. Der ganze Leib baut sich selbst, ist also nicht angewiesen auf eine spezielle oder spezialisierte Leitung. Nehmen wir auch Kolosser 2, Vers 19. Nein, Entschuldigung, ich glaube, es ist schon Zeit zum Aufhören. Dann müssen wir hier Zäsur machen.